Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen zu Geladen, deinem Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Wir begrüßen heute gleich zwei bekannte Gesichter in diesem Podcast, nämlich Professor Jürgen Janek und Professor Maximilian Fichtner. Herzlich willkommen an Sie beide.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Hallo aus Gießen.
Herr Fichtner, Sie sind Professor für Festkörperchemie an der Universität Ulm und Direktor des Helmholtz-Instituts und außerdem noch Sprecher der Forschungsplattform Celeste. Herr Janek, Sie sind Professor für physikalische Chemie an der Justus-Liebig-Universität Gießen und Direktor des BASF-KIT-Gemeinschaftslabors Bella. Und Sie beide prägen auch den Exzellenzcluster Polis maßgeblich, über dessen Forschung wir heute in diesem Podcast mal ausführlich sprechen wollen, nämlich Batterien, die vollkommen ohne Lithium auskommen. Herr Fichtner, eine erste Frage an Sie. Lithium-Ionen-Batterien, wir haben das hier schon häufig in diesem Podcast thematisiert, die haben ja vor allem nochmal seit dem Hochfahren der Elektromobilität unglaubliche Sprünge gemacht. Warum forschen Sie denn jetzt an Batterien fernab von Lithium?
Ja, absolut. Ich meine, die Entwicklung der Lithium-Ionen-Batterie ist, glaube ich, ohnegleichen in dem Bereich. Und ich denke, dass es auch diesem Erfolg zu verdanken ist oder dass dieser Erfolg eine Ursache dafür ist, dass wir auch an Alternativen forschen. Weil einerseits ist es so, dass man natürlich, was die Weiterentwicklung der Performance angeht, Morgenluft wittert. Das heißt, man sucht jetzt auch nach alternativen Systemen, bei denen sowas möglich sein könnte. Andererseits ist es aber auch klar, dass wir vielleicht die Materialbasis für eine Welt, die auf elektrochemischer Speicherung beruht, uns erweitern müssen. Ja, wir müssen uns unabhängiger machen von kritischen Rohstoffen. Und wenn man sich mal die Historie anschaut, jetzt gerade zum Beispiel der Natrium-Ionen-Batterie, dann war das schon so, dass gerade die Chinesen hergegangen sind und gesagt haben, also diesen Faktor 14 oder was das war in den Preissprüngen, das möchten wir so oft nicht mehr erleben. Lass uns mal auf was gehen, was ein bisschen mehr steady läuft. Und das war eben auch Natrium. Aber da kommen wir ja noch dazu.
Ja, genau. Ja, Herr Janek, wir sprechen heute über ganz unterschiedliche Zellkonzepte und einen Teil dieser Post-Lithium-Zellchemien, die nennt man auch multivalent. Erklären Sie uns doch mal, was steckt denn hinter diesem Begriff und um welche Zellchemie handelt es sich da genau?
Ja, mit dem Begriff valent verbinden Chemiker einen Ausdruck, in dem es darum geht, wie viele Ladungen in der Regel sozusagen ein Ion trägt. Das ist vielfach sozusagen genutzt, aber mit einer Valenz. Im molekularen Bereich versteht man sowas wie die Bindigkeit, wie viele Bindungspartner. Und hier im Bereich des Ionischen wird damit unterschieden, welche Ladung, wie viel Ladung ein Ion trägt. Und die bekannten Lithium-Ionen-Batterien beruhen darauf, dass das Lithium-Ion sich dort bewegt. Das trägt genau eine positive Ladung. Das Natrium-Ion trägt auch eine positive Ladung, wie auch das Proton, das Wasserstoff-Ion in Brennstoffzellen, eine positive Ladung trägt. Das sind Elemente, die in der ersten Gruppe des Periodensystems vorkommen. Wasserstoff, Lithium, Natrium. Dann geht es weiter mit Kalium, Rubidium, Cäsium und Francium, die alle dann im geladenen Zustand eine Ladung tragen. Und dann haben sie sogenannten Edelgaszustand. Andere Ionen, die sich aus Elementen im Periodensystem bilden können, das ist insbesondere dann die zweite Gruppe im Periodensystem, Erdalkali-Elemente, wenn die ionisiert werden und oxidiert werden, dann bilden sie zweifach positiv geladene Ionen. Das fängt an beim Beryllium, geht weiter über Magnesium, Calcium, Strontium, Barium. Und das Magnesium-Ion, über das wir heute noch reden wollen, hat dann zwei Ladungen. Wir gehen weiter in die dritte Gruppe. Da kommt dann unter anderem Bor-Aluminium. Das Aluminium ist dann bereits ein dreifach positiv geladenes Ion in Lösung. Und alles, was sozusagen mehr als eine Ladung trägt, fasst man einfach als multivalent zusammen.
Kann man denn bei allen diesen verschiedenen Konzepten, zu denen wir heute noch kommen werden, eigentlich auch auf die Erkenntnisse und Materialien der Lithium-Ionen-Batterie zurückgreifen oder fängt man da eigentlich immer wieder von vorne an?
Ich setz mal weiter. Also grundsätzlich ist es so, die Elektrochemie ist ja erstmal ein konzeptioneller Rahmen. Und grundsätzlich gibt es ganz viele Dinge, die natürlich, übertragen werden können. Das Konzept der elektrochemischen Zelle zum Beispiel sehr allgemein. Wir haben immer eine negative und eine positive Elektrode, einen Elektrolyten. Das ist alles sehr, sehr stark verallgemeinerbar. Und die Batterie funktioniert dadurch, dass eben halt ein geladenes Ion sich zwischen den Elektroden bewegt und keine Elektronen in der Zelle sich zwischen den Elektroden bewegen, sondern außen herumgeführt werden, wo man dann elektrische Arbeit tatsächlich leisten kann oder eben elektrische Arbeit leistet, um die Batterie aufzubauen. Das heißt also, wir haben eine Trennung des elektronischen Transports vom ionischen Transport zwischen Elektroden in der elektrochemischen Zelle. Das alles ist sozusagen in allen Batterietypen im Prinzip gleich, aber es ist tatsächlich so, dass die Zellchemie, die Konzepte, die Materialien, die Elektrolyte, die Lösungsmittel, all das ist sehr spezifisch auf die entsprechenden Ionen, die dort mobil sein sollen, zugeschnitten. Also grundsätzlich ganz allgemein, verallgemeinerbar, aber jede spezielle, wenn man sagt, Zellchemie braucht ein ganz eigenes neues chemisches Konzept und Materialkonzept.
Natrium-Ionen-Batterien, die haben ja bereits ihren Weg auf den Markt gefunden. Sie werden beispielsweise in Kleinwagen eingesetzt oder jetzt auch jüngst in China in Großspeichern zur Netzstabilisierung. Herr Fichtner, was denken Sie denn, welche der Zellchemien, über die wir jetzt heute so sprechen, wird denn sich als nächstes auf dem Markt etablieren können?
Ja, es ist interessant, dass sich gerade die Natrium-Ionen-Batterie etabliert hat. Es ist einerseits interessant, aber auch nicht weiter verwunderlich. Jürgen Janik hat es ja schon gesagt, da gibt es die Monovalenten, da gibt es die Multivalenten. Eigentlich wäre es ja viel interessanter, irgendwie mit solchen Ionen zu arbeiten, die gleich mehrere Ladungen mittragen. Ne? Das Problem ist aber ein bisschen, dass diese Ionen ein bisschen schwerer sich tun beim Wandern durch den Elektrolyten und dann vor allem auch, wenn sie sich dann in die Speichermaterialien einsortieren. Deshalb ist das Natrium, was dem Lithium jetzt am nächsten ist, weil es chemisch ähnlich ist und weil es auch einfach geladen ist, deshalb hat sich das Natrium jetzt so zum Frontrunner entwickelt. Es gibt also tatsächlich, gibt schon Natrium-Ionen-Batterien zu kaufen und manche denken auch, dass man die mit Vorzug bei stationären Systemen einsetzen kann. Sie sind allerdings, muss man auch sagen, noch nicht das, was man immer von ihnen erwartet, sind noch nicht billiger als die Lithium-Ionen, die jetzt zum Beispiel auf Eisenphosphat-Basis hergestellt werden. Das liegt auch unter anderem daran, dass sich die Anlagen natürlich erstmal amortisieren müssen. Als nächstes kommt eigentlich logischerweise dann der nächste in dieser Alkalimetallreihe in Frage. Das wäre dann die Kalium-Ionen-Batterie. Da gibt es auch schon, ich glaube, da gibt es sogar schon erste Startups, die sowas, also die behaupten, dass sie sowas anbieten. Kalium ist nochmal größer, das heißt, es ist auch nochmal weicher, weil eine Ladung sich auf ein größeres Volumen verteilt. Und deshalb ziehen die auch beim Wandern nicht so ein großes Lösungsmittelmäntelchen mit sich herum. Das bedeutet, dass also die Wanderung schon auch relativ leicht vonstatten geht, obwohl das Ion selber größer ist. Und es lagert sich relativ schnell und auch stabil in Dinge wie Graphit oder Kohlenstoff ein. Und es gibt auch schöne Kathodenmaterialien, die man verwenden kann. Also alles in allem ist es eine Batterie, die hat zwar von vornherein eine geringere Speicherkapazität. Das Kalium ist auch schwerer und lässt sich nicht ganz so dicht packen wie das Lithium. Aber sie ist zum Beispiel recht schnell. Das wäre also ein System, was ich schnell beladen lassen könnte. Muss man mal schauen. Letzten Endes ist es immer auch eine Frage der Kosten und die Frage, gibt es denn irgendwie eine Anwendung, die das wirklich braucht, diese Eigenschaften. Ne? Und da muss es sich halt bewähren und im Stahlbad der Konkurrenz sich entsprechend durchsetzen.
Liebes Publikum, über Kaliumbatterien, da haben wir vor kurzem schon mit Fabian Jeschul gesprochen. Sie können sich die Folge gerne mal anhören. Wir verlinken das natürlich unter dem Podcast oder dem Video. Deswegen sprechen wir auch heute tatsächlich mal nicht über Kalium, weil wir das schon mal ausführlich gemacht haben. Herr Janik, wir fangen vielleicht mal mit ein paar Grundlagen am Anfang an, bevor wir jetzt wirklich die einzelnen Zellchemien dann durchgehen. Und zwar, Sie haben im Vorgespräch so eine schöne Phrase geprägt, und zwar den Weg des Ions innerhalb der Batterie. Beschreiben Sie doch mal diesen Weg. Was passiert da genau mit dem Ion an den verschiedenen Stellen?
Ja, ich wird dabei vielleicht nochmal sozusagen das Vorstellungsvermögen der Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen strapazieren und stellen sich einfach mal die Elektrode in einer Batteriezelle einfach vor wie Blätterteig. So ein Blätterteig kennt jeder, das sind einzelne dünne Blättchen, die aufeinander liegen. Das heißt also, wenn ich jetzt starte an der negativen Elektrode, wird beim Entladen für jedes Lithium-Ion, das ich jetzt sozusagen aus dem Blätterteig raushole, aus dem Graphit raushole und das jetzt übertritt in den Elektrolyten, erst einmal ein Elektron in den äußeren Kreis transportiert. Das ist also ganz wichtig. Ja? Es wird auch ein Elektron abgesaugt, das Lithium, also eine negative Ladung nach links, eine positive Ladung nach rechts und das Ion muss jetzt erstmal raus aus diesem Blätterteig, aus dem Graphit, überwechseln in die flüssige Phase des Elektrolyten. Ja, dabei wird es sich, das nennt der Chemiker dann solvatisieren, es wird eine Lösungsmittelhülle um sich herum ausbilden. Das hat Max Fichtner eben so schön als Lösungsmittelmäntelchen bezeichnet, also es bildet sozusagen quasi so eine Hülle, weil es ja geladen ist, zieht es sozusagen andere Teilladungen im Lösungsmittel an, wird damit tatsächlich größer, als es eigentlich ist. Es wird im hydrodynamischen Sinne größer, als es eigentlich ist und muss jetzt da durchgezogen werden. So stellen Sie sich einfach vor, Sie würden eine Kugel durch Wasser ziehen an so einem Faden, dann wissen Sie genau, da gibt es einen Widerstand, den die Kugel tatsächlich dann durch den Elektrolyten erfährt. Und je höher geladen das Ion ist im Übrigen, desto größer wird also auch diese Hülle, die da mit bewegt werden muss, dieses Lösungsmittelmännchen, eines der Probleme der multivalenten Ionen. So, und dann komme ich auf der anderen Seite an. Ich bewege mich durch den Separator, das ist also ein poröses Polymer, das in den konventionellen Batterien die Elektroden trennt und sie mechanisch auseinanderhält. Muss jetzt dieses Ion dann eintauchen in die andere Elektrode, wieder in einen solchen Blätterteig, kann man sagen, reinwandern, muss dabei seine Lösungsmittelhülle abstreifen, das kostet auch ein bisschen Energie, und dann da reingehen und natürlich wieder dann mit einem Elektron zusammen neutral in diese Elektrode eingebaut werden. So, dabei sind eine ganze Reihe von Schritten tatsächlich zu machen, die Wanderung in den Elektroden, der Übertritt, die Wanderung im Elektrolyten, und das alles sind, sagen wir mal, Reaktions- und Transportprozesse, die ganz bestimmten Regeln unterliegen und die natürlich sehr verschieden sind für die verschiedenen Ionen. Ein Wort noch zu dem, was Max Fichten auch schon gesagt hat, wenn ich jetzt tatsächlich so etwas mit einem mehrfach geladenen Ion mache, also ein Magnesiumion bewegt sich jetzt von einer Elektrode zur anderen, dann müssen für dieses Magnesiumion außen zwei Elektronen wandern. Das heißt also, wenn so ein Magnesiumion wandert, wandern außen zwei Elektronen, ich kann damit mehr elektrische Arbeit leisten. Das ist sozusagen natürlich das, was man sich auch verspricht von den Zellen mit multivalenten Ionen. Ich kann also sozusagen mit weniger Ionentransport außen mehr Elektronen letzten Endes tatsächlich bewegen.
Jetzt kommen wir mal zu Natrium. Über Natrium-Ionen-Batterien haben wir ja auch schon sehr, sehr häufig gesprochen. Das heißt, die Grundlagen sind da eigentlich geklärt. Liebes Publikum, können Sie sich auch nochmal anschauen, falls Ihnen das noch fehlt. Wir haben uns heute deswegen mal einen Fokus auf ein spezielleres Thema in diesem Kosmos rausgesucht, und zwar Natrium-Festkörperbatterien. Herr Janek, wie ist denn da der Stand und steht man da vor den gleichen Herausforderungen wie bei Lithium-Festkörperbatterien?
Grundsätzlich ja, also die Kernherausforderung der Festkörperbatterie, vielleicht muss man das nochmal kurz sagen, unterscheidet sich von der herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterie, wenn wir mal wieder beim Lithium erst noch bleiben, dadurch, dass der flüssige Elektrolyt im Idealfall komplett ausgetauscht wird durch einen festen Elektrolyten. Das können verschiedene Stoffe sein, das kann ein Polymer sein oder das kann auch ein keramischer Elektrolyt sein. Und eines der Kernprobleme, stellen wir uns mal vor, wir würden das mit einem keramischen Material machen, dann müssen wir lauter feste keramische Materialien miteinander zusammenfügen, und das hat einfach mechanische Probleme. Dazu kommt, dass die Elektroden sich tatsächlich beim Umladen, also unsere beiden Blätterteig-Elektroden, die ich gerade beschrieben habe, die dehnen sich aus oder die schrumpfen, wenn ich das Lithium ein- oder ausbaue. Und das alles passiert natürlich auch beim Natrium genauso, nur dass das Natrium etwas größer ist, die Volumeneffekte sind dann größer und alle diese mechanischen Herausforderungen, eine solche Festkörperzelle, werden anspruchsvoller. Und eine ganze Reihe von, könnte man sagen, Phänomenen, die wir in flüssigen Elektrolyten sehen, die zum Teil vor- oder nachteilig sind, haben wir in diesen festen Elektrolyten nicht. Und grundsätzlich würde ich sagen, lässt sich das ziemlich genau alles aufs Natrium übertragen. Es gibt Top-Elektrolyte, die hohe Leitfähigkeiten haben. Es gibt auch die Elektrodenmaterialien, die man verwenden kann. Aber die Lithium-Ionen-Festkörperbatterie gibt es noch nicht wirklich, also die am Markt wäre als Massenprodukt. Und die Entwicklung der Natrium-Festkörperbatterie hat auch erst sehr viel später begonnen. und hinkt dann natürlich hinterher, hat die gleichen Probleme zu lösen, hat vielleicht die gleichen Ressourcenvorteile, die die Natrium-Ionen-Batterie mit flüssigem Elektrolyten hat, hat aber wegen der besonderen Chemomechanik, also diesen Volumeneffekten, vielleicht auch ein paar Effekte, die etwas schwieriger zu lösen sind als bei Lithium-Festkörperbatterien.
Sie haben es jetzt gerade schon so in einem Halbsatz erwähnt. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass wir hier auch einen Preisvorteil sehen bei Natrium-Festkörperbatterien, so ähnlich wie jetzt auch bei Natrium-Ionen-Batterien gegenüber den anderen Zellkonzepten. Oder wie sehen Sie das?
Ja, also Preisvorteile würde ich erstmal grundsätzlich bei Festkörperbatterien nicht automatisch sehen. Alle, die sich mit dem Thema auskennen, wissen, dass man sagen kann, die ganze Batterielandschaft ja so unterteilen, was man sagt, es gibt jetzt halt die Lithium-Ionen-Batterie, die deckt einen sehr großen Anwendungsbereich ab. Wenn es an sozusagen die, sagen wir mal, Low-Performance-Bereich angeht, dann kommt die Natrium-Ionen-Batterie mit flüssigem Elektrolyten von unten ran an die Lithium-Ionen-Batterie, kämpft mit der Lithium, mit der LFP, also Lithium-Eisenphosphat-basierten Zellchemie der Lithium-Ionen-Batterie. Und die Festkörperbatterie wird man sicherlich eher im Premium-Bereich erst einmal ansiedeln. Das ist etwas, das sicherlich, solange es wirklich zu einem sehr großen Markt kommt, erst einmal immer eine etwas teurere Zellchemie sein. Davon gehe ich aus. Das wird auch beim Natrium gegenüber der Natrium-Ionen-Batterie so sein. Ich denke, die Vorteile, die man sich hauptsächlich verspricht, sind tatsächlich, dass man andere Ressourcen braucht, die freier verfügbar sind, günstiger verfügbar sind. Ich würde aber auch da beim Natrium erwarten, dass eine Festkörperzelle immer erstmal grundsätzlich etwas teurer sein wird als eine flüssigbasierte Zelle.
Dann kommen wir mal zu einem schönen Forschungserfolg innerhalb von Polis, und zwar die erste Publikation zu einer anodenfreien Natrium-Festkörperbatterie, die kommt aus Ihrer Gruppe. Erklären Sie uns doch mal bitte dieses Konzept dahinter und vor allem, was heißt denn anodenfrei?
Ja, das ist so ein Begriff, den ich eigentlich sehr, sehr scheue, weil es gibt keine elektrochemische Zelle ohne Anode, ohne Kathode. Das ist ein Begriff, den hat tatsächlich Samsung geprägt in einer Veröffentlichung vor ein paar Jahren, in der sie erstmals gezeigt haben, dass man eine metallbasierte Batterie, also in der der negative Pol tatsächlich von Lithium-Metall gebildet wird, bauen kann, ohne dass man direkt Lithium-Metall bei der Konstruktion der Zelle in die Zelle einbringt. Ja, denn das müsste man in Form einer dünnen Metallfolie machen. Das ist sehr aufwendig, schwierig und wahrscheinlich auch sehr kostenträchtig. Sondern sie haben dann tatsächlich einfach eine dicke Kathode genommen, also eine dicken positive Elektrode, und sie im ersten Schritt beim Laden delithiert, also das Lithium rausgeholt und dann als Metall, als dünne Schicht, auf dem Stromableiter des negativen Pols abgeschieden. Es war kein Lithium-Metall vorhanden, deshalb haben sie das dann anodenfrei bezeichnet. Ich würde sagen, reservoirfrei ist eigentlich der bessere Begriff. So, und das lässt sich natürlich auf Natrium übertragen. Und das haben wir in einer Doktorarbeit im Rahmen von Polis, Till Ortmann, der, glaube ich, auch schon hier im Podcast gesprochen hat, gemacht. Das geht sehr schön und sehr gut. Das konnten wir demonstrieren. Jetzt kommt natürlich der Punkt, dass Natrium einen recht niedrigen Schmelzpunkt hat, ob man tatsächlich mit einer Natrium-Metall-Elektrode in einer Batterie arbeiten wird. Das sei nochmal dahingestellt. Das wird, bevor man das macht, sicherlich umfangreiche Sicherheitsuntersuchungen geben müssen. Aber ganz grundsätzlich kann man das tun. Und ich gehe davon aus, dass eine Natrium-Metall-freie Batterie, also konstruktiv frei, vielleicht am Ende leichter herzustellen ist und auch besser zu betreiben sein wird als eine Lithium-Metall-basierte Zelle. Einfach weil Natrium bestimmte Eigenschaften hat, die dafür gut sind. Es ist nochmal weicher als Lithium. Das Lithium-Metall selbst ist besonders schnell im Metall. Das sind viele Vorteile, die dafür sorgen, dass man sehr, sehr dicke Natrium-Metall-Schichten abscheiden kann, problemlos.
Wir sind gespannt, was dabei rauskommt in Zukunft. Herr Fichtner, jetzt kommen wir mal zu Magnesiumbatterien. Vielleicht zu Beginn erstmal eine Frage zu den Begrifflichkeiten. Wir reden immer von Lithium-Ionen-Batterien, Natrium-Ionen-Batterien. Hier heißt es Magnesiumbatterie. Warum?
Ja, das ist so eine Konvention, dass man sich anschaut, wie das Ion, das wandert, in der Anode, also im Minuspol, im geladenen Zustand gespeichert ist. Ne, bei der Lithium-Ionen-Batterie ist es tatsächlich als Ion gespeichert in diesem Blätterteig, beziehungsweise Graphit, und das Elektron, das ist da irgendwo in der Nähe. Dann ist es aber auch so, wenn wir das so machen, wie Jürgen Janik das eben beschrieben hat, also wo man dann Natrium praktisch in metallischer Form abscheidet auf der Anode, oder wenn man von vornherein eine Metallfolie, wie es bei der Magnesiumbatterie, einsetzt als Minuspol, dann ist es ja ein Metall. Und Metall, da ist dann das Element eben in metallischer Form oder in neutraler Form gespeichert. Und dann spricht man von einer Metallbatterie oder einfach nur von der Batterie. Ja. Die ersten Batterien im Lithiumbereich waren Lithiumbatterien. Ja. Es waren keine Lithium-Ionen-Batterien, sondern Lithiumbatterie. Und in dem Falle haben wir es tatsächlich mit Magnesium zu tun. Wir setzen eine dünne Magnesiumfolie oder eine magnesiumreiche Legierung ein als Minuspol, als Startpunkt für die Entladung.
Mit welchen Eigenschaften heben sich denn Magnesiumbatterien von den anderen Zellkonzepten, über die wir so sprechen, eigentlich ab?
Ja, da gibt's Licht und Schatten. Es gibt einerseits natürlich, ich sag mal, die Mohrrübe, die uns Wissenschaftlern praktisch vor der Nase hängt und die wir versuchen zu erreichen. Und das sind die theoretischen Materialwerte, insbesondere der Anode, des Magnesiums. Da ist es eben so, dass man pro Volumen fast doppelt so viel Ladungen speichern kann, wie wenn ich das mit metallischem Lithium machen würde. Ne? Selbst also in metallischer Form ist das Lithium zwar sehr, sehr gut, aber das Magnesium hätte dann doch noch mal mehr. Gravimetrisch, das heißt bezogen aufs Gewicht, ist es eher umgekehrt. Da ist also dann bei Magnesium eher die Hälfte an Speicherkapazität zu erwarten. Ja, und dann geht's los. Dann muss man das Ganze praktisch realisieren. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass Magnesium ein Metall ist, was praktisch überall auf der Erde vorkommt. Ne? Wir kennen das in dem Mineral Dolomit. Dolomit gibt's natürlicherweise in den Alpen. Ist aber auch das so, dass die ganzen weißen Steine irgendwo, also die hier in der Schwäbischen Alb, ganze Höhenzüge bilden, das ist auch Dolomit. Dolomit ist eine Calcium-Magnesium-Carbonat-Struktur. Ja, das gibt's also überall. Es wäre auch irgendwie günstig zu gewinnen. Aber das Problem ist ein bisschen, dass dieses Magnesium natürlich bei seiner Wanderung ja immer zwei Ladungen trägt und dadurch sich gerne irgendwo anhaftet, beziehungsweise bei der Wanderung selber im Elektrolyten sich mit so einem Lösungsmittelmäntelchen umgibt. Das im Elektrolyten konnten wir weitgehend lösen. Das war auch eine Arbeit, die hier von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Polis erreicht wurde, insbesondere Chirong Chao Kaga mit ihrem Team. Denen ist es gelungen, einen Elektrolyt zu bauen, der sehr, sehr stabil ist und der eine ionische Leitfähigkeit hat, ähnlich wie der Elektrolyt in der Lithium-Ionen-Batterie. Das nächste ist dann die Frage, der Pluspol. Und das ist der eigentliche Knackpunkt. Da können wir die Strukturen, wie wir sie von der Lithium-Ionen-Batterie her kennen, leider nicht verwenden, so wie es aussieht. Das Magnesium tut sich ein bisschen schwer, da reinzugehen. Es geht dann rein, aber es geht nicht mehr raus. Ja, das liegt einfach daran, dass das Magnesium sehr, sehr stark mit dem Sauerstoffwechsel wirkt und das sind ja alles Metalloxide und dann pappt es irgendwo fest und bewegt sich einfach nicht mehr. Deshalb sind wir jetzt auch dazu übergegangen, das Ganze entweder in der Form von einer chemischen Reaktion einzubinden, das wären dann Magnesium-Schwefel-Batterien zum Beispiel, wo dieser Prozess dann nicht mehr so diese Rolle spielt. Oder wir verwenden Materialien, in denen so eine Wanderung leichter ist. Und das sind organische Materialien. Also ich sag mal vereinfacht Kunststoffe und verwandte Systeme, die sich auch be- und entladen lassen und wo dann das Magnesium schneller rein und wieder rausgeht.
Gehen Sie doch nochmal auf diesen Vorteil der volumetrischen Energiedichte ein. Wie kommt das denn zustande? Wie ist das erklärbar?
Naja, einerseits ist genauso, wie es vorhin schon erwähnt worden ist, dass jedes Atom praktisch, oder in dem Fall Ion, zwei Ladungen trägt. Ja. Und dann ist es natürlich so, dass wir keine Trägerstruktur haben, in der sich das Magnesium einlagern muss. Also wir erinnern uns, bei Lithium war es so, da hat man am Anfang Lithiummetall verwendet. Das bildet aber dann diese Dendriten aus, also diese Nadeln, die dann Kurzschlüsse verursachen und so weiter. Und dann hat es immer wieder Brände gegeben, da ist man davon abgerückt. Und das war dann die Geburtsstunde der Kohlenstoffanode, also wo man dann das Lithium sicher einlagert. Das kann man machen, das funktioniert wunderbar, es ist sicher, aber man verdünnt das Lithium dadurch um Faktor 8 etwa. Ja, und das ist der Grund, weshalb man jetzt eigentlich wieder zur Metallbatterie zurück möchte, um diesen Sprung zu gewinnen, bei dem man eben auf der Seite nochmal so diesen Rieseneffekt hat. Aber man muss es halt so machen, dass das System sicher ist. Und deshalb, das ist praktisch diese ganzen Aktivitäten zur Festkörperbatterie. Da will man ja praktisch eine feste Wand einziehen, durch die Lithium-Ionen durch können, aber die Lithium-Dendrite halt stecken bleiben. So ist die Idee. Ja. Und das ist eben der Vorteil von so einer Magnesiumbatterie. Da, die bildet erstens mal keine Dendrite. Ja, das ist das eine. Zumindest nicht in der Form aus, wie dass sie gefährlich wären. Und dann ist es halt so, sie ist halt sehr dicht gepackt, weil wir einfach das reine Metall unverdünnt am Minuspol haben. Das ist der Vorteil.
Herr Janek, in Lithium-Ionen-Batterien, da bildet sich ja zwischen dem Elektrolyt und der Anode eine Grenzschicht, im Englischen oder auch in der Forschung Solid Electrolyte Interface genannt, die zum Funktionieren der Batterie tatsächlich sehr beiträgt. Im Falle von Magnesium-Batterien ist das aber nicht so, da ist das eher problematisch. Warum ist das so?
Alle festen Magnesiumverbindungen haben in der Regel sehr schlechte Transporteigenschaften für das Magnesium. Das heißt, das Magnesiumion, das ja zwei Ladungen trägt, das ist, wenn es dann sozusagen irgendwo sich in einem solchen Gitter befindet oder in einer solchen festen Phase, ist viel stärker lokal gebunden und ist viel weniger mobil. Das heißt, erstmal sind die Transporteigenschaften, ja, Zwischenschichten sehr viel schlechter. Der Widerstand ist ja viel höher. Und dann bedarf es eben halt spezieller Lösungen, wie Max Fichtner das ja auch mit seiner Gruppe gezeigt hat, dass man natürlich Lösungsmitteldesign gestalten kann, die sozusagen diese Grenzschichtbildung weitgehend unterdrücken. Oder eben halt, wenn denn dann Schichten bilden, die vielleicht dann doch einigermaßen erträgliche Eigenschaften haben als Zwischenschicht.
Herr Fichtner, sprechen wir jetzt über Calciumbatterien. Wie ist denn da der Technologiereifegrad und welche theoretischen Energiedichten finden wir denn da bei dieser Technologie?
Ja, also Technologiereifegrad ist gerade wieder etwas belebt worden, würde ich mal sagen. Auch wieder dank der Arbeiten in Polis, muss man sagen. Also die Calciumbatterie hatte es schwer die letzten Jahre. In der Praxis war es einfach so, es gab keine gescheiten Elektrolyten. Das heißt, der Transport von Calcium zwischen den beiden Elektroden hat irgendwie nicht richtig funktioniert bei Raumtemperatur. Da gab es die ersten Arbeiten. Da hat dann jemand so ein Calciumsalz genommen und konnte dann auch so eine Abscheidung und wieder ein Auflösen messen. Das war allerdings bei 80 Grad und hat dann irgendwie einen Stall voll Nebenreaktionen sich eingehandelt. Das war noch nicht richtig gut. Und da ist es eben so gewesen, auch wieder bei Chirong Chao Kage, die haben den ersten Raumtemperatur-Elektrolyten entwickelt, der auch wirklich mit einer sehr guten Effizienz das Calcium abscheidet und auch dann wieder aufnehmen kann und auch sehr stabil ist. Das andere war das Problem, dass das Calcium, ähnlich wie das Magnesium, sich sehr leicht mit einer Oxidschicht überziehen. Und diese Oxidschicht, die blockiert dann, dass weiteres Calcium da durchtreten kann und dann gespeichert werden kann. Und das hat in der Literatur einfach immer dazu geführt, dass nach 10, 20 Zyklen die Zelle abgebrochen hat und dann war sie tot. Also das war leider so ein Effekt, der hat sich fast überall gezeigt. Und dann waren wir schon kurz davor, das Ganze irgendwie ad acta zu legen. Und dann ist es auch wieder bei Chiron gelungen. Die haben zu dem Calcium ein bisschen Zinn zugemischt und haben dann dadurch so eine Legierung bekommen, die sich aber auf eine ganz eigenartige Weise dann umwandelt, wenn Calcium rein und wieder rausgeht. Und glücklicherweise, ich meine, das konnte man vorher nicht wissen, aber es hat sich dann so rausgestellt, nach der Intuition des Chemikers. Glücklicherweise hat sich das dann so entwickelt, dass diese Anode enorm stabil läuft. Ja, also die haben 5000 Zyklen gefahren und die Degradation, die man während dieser Zeit festgestellt hat, die war also vor allem durch die Degradation der Kathode verursacht und weniger der Anode. Und das ist wirklich erstaunlich. Das heißt, wir haben also damit jetzt so ein Werkzeug geschaffen, mit dem man weitermachen kann. Also wir haben einen gescheiten Elektrolyt und wir haben eine Anode, die wirklich funktioniert. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir auch die entsprechenden Kathoden finden und da weitermachen. Ja, und das ist ja sehr spannend. Calcium ist nicht nur interessant, weil es natürlich eine vergleichsweise hohe volumetrische Speicherdichte hat, nicht so hoch wie Magnesium, aber es hat zum Beispiel eine höhere Spannung als das Magnesium und liegt in der Nähe von Lithium. Das heißt, man kann damit auch richtig hochperformante Batterien bauen, auf dem Papier erstmal, ja, und hoffnungsfroh sind wir allerdings, dass wir sowas dann auch in der Praxis schaffen. Wir werden jetzt so ein System, das haben wir vor, tatsächlich mal mit den Ergebnissen, mit dem Stand der Technik, den wir in Polis erarbeitet haben, werden so ein Ergebnis jetzt mal transferieren in eine völlig neuartige Anlage, wo wir praktisch mit einem Hochdurchsatz-Approach versuchen, diese Systeme zu optimieren, sodass am Ende wirklich, ja, hoffentlich praxistaugliche Zellen dabei herauskommen.
Das klingt schon mal vielversprechend. Da werden wir natürlich hier auch weiter berichten in diesem Podcast. Jetzt sind Sie allerdings auch noch in einem Forschungsprojekt, wo zu Calcium-Schwefel-Batterien geforscht wird. Erklären Sie doch mal, was hat denn Schwefel hier für eine Rolle und warum gerade Schwefel?
Ja, also Schwefel, das ist so der Traum vieler Batterieforscher. Lithium-Schwefel gibt's ja schon seit Jahren. Einfach deshalb, weil Schwefel eine sehr hohe gravimetrische Kapazität, also eine Speicherkapazität pro Gewicht verspricht. Dann ist so, dass Schwefel gibt's im Megatonnenmaßstab auf Halde bei Entschwefelungsanlagen. Den muss man einfach nur abholen. Ja, außerdem ist er nicht giftig, ist also ein relativ unkritisches Element, häufig verfügbar. Das Problem bei Schwefel ist ein bisschen, dass wenn der Schwefel sich umwandelt, und das passiert bei der Entladung der Batterie, also wenn Calcium dann kommt in die Schwefel an oder Magnesium oder Lithium in die Schwefelkathode reinwandert, dann nimmt der Schwefel langsam Ladungen auf und dann wandelt er sich um in Formen, die sich leider ein bisschen in dem Elektrolyten lösen. Das heißt, der blutet dann so langsam aus der Kathode und die Kathode lässt in ihrer Speicherkapazität nach. Und als ob das nicht schon genug wäre, der Schwefel, der sich dann so raus bewegt hat und rumschwimmt, der lagert sich dann auch noch auf der Anode ab und macht da einen Haufen Mist. Ja. Und das sind eben Sachen, die versuchen wir gerade in dem Projekt in den Griff zu bekommen, indem wir halt die Kathode speziell designen, diesen Separator, der noch dazwischen ist, nochmal beschichten, sodass da vielleicht Calcium durchgeht, aber diese Polysulfide nicht. Und dass wir auch noch eine gewisse sehr dünne künstliche Schutzschicht auf der Anode anbringen, sodass die Polysulfide, die sogenannten, dort keinen Schaden mehr verursachen.
Das letzte Zellkonzept heute ist Zink-Ionen-Batterie. Herr Janek, Zink-Ionen-Konzepte, den sagt man ja immer ganz gute Einsatzmöglichkeiten in stationären Speichern nach. Warum ist das noch nicht passiert? Was fehlt denn noch vielleicht, bis das tatsächlich irgendwann mal soweit ist?
Ja, ich denke, das sieht einfach daran, dass auch diese Zellchemie noch nicht sozusagen die nötige Marktreife hat und den Entwicklungsgrad hat, um ausreichend gut stabil zu funktionieren. Ich meine, wir wissen, dass Zink wirklich ein super Element zu Batterien zu bauen. Also wer ein Hörgerät hat und in der Vergangenheit sich mit Zink-Luftbatterien sein Hörgerät betrieben hat, der weiß das zu schätzen. Das ist also eine robuste, gut funktionierende Zellchemie und es gibt sozusagen natürlich eine etablierte Industrie, die sich mit Zinkmetall und der Herstellung und dem Recycling von Zink beschäftigt. Also das ist erstmal, das sind wichtige Voraussetzungen, die positiv sind. Die Zink-Ionenbatterie ist keine reine Ionenbatterie, weil dann doch mit einer Metallelektrode gearbeitet wird, ist basiert auf einem wässrigen Elektrolyten. Wässrige Elektrolyte haben nun mal Wasser als Lösungsmittel. Wasser als Lösungsmittel selbst dissoziiert zu einem gewissen Grad in Protonen, also in Wasserstoffionen, die positiv geladen sind, und dann eben OH-Ionen, die negativ geladen sind. Und diese Protonen selbst können dann auch eingelagert werden in die Kathode. Es kann aber auch beim Laden Wasserstoff entstehen. Das ist dann nicht ganz so schön, weil es unter Umständen dann in der richtigen Atmosphäre mit Sauerstoff dann ein Knallgasgemisch bilden kann. Das ist also ein Zellsystem, das zwar einerseits von der reinen Zellchemie halt sehr sicher gilt, aber andererseits, wenn man dann große Speichersysteme baut, wenn man dort auch nur in geringen Mengen vielleicht Wasserstoff bildet, der dann sich ansammelt an bestimmten Stellen, dann kann das durchaus ein Sicherheitsrisiko sein. Das heißt also, da sind eine ganze Reihe von Aufgaben noch zu lösen, sowohl was natürlich dann die positive Elektrode betrifft, die Stabilität für das regelmäßige, ganz oft stattzufindende Einspeichern der Zinkionen und das Rausholen der Zinkionen mit den genauso großen chemomechanischen Effekten, die wir eben schon für die anderen mehrvalenten Ionen diskutiert haben. Und auch natürlich die Zink-Metall-Anode und auch da zu verhindern, dass es tatsächlich zu Dendriten kommt. Das sind alles Aufgaben, die meines Wissens noch nicht wirklich so weit gelöst sind, dass es jetzt tatsächlich kommerzielle Systeme gibt. Aber man kann zumindest sehen, es gibt natürlich Rieseninteresse daran, wässrige Systeme. Allein schon wegen der, kann man sagen, toxikologischen Überlegung und auch der Ressourcenproblematik, also der Umweltfragen, wässrige Systeme zu entwickeln. Also in den USA ist einer der großen Batterie-Hubs, der jetzt erst jüngst tatsächlich in die Förderung übergegangen ist, wenn die Förderung übergehen soll, wird sich offenbar sehr stark mit wässrigen Speichersystemen beschäftigen. Weil man dort natürlich die Vorstellung hat, dass man damit dann also auch wirklich sehr große Speicher realisieren kann, die tatsächlich ausgesprochen nachhaltig sein können. Wenn man es dort zum Beispiel hier, die beiden Elemente, die beiden Metalle, die ihr verwendet, wären in einer solchen Zink-Mangan-Batterie, wären wirklich nur Zink und Mangan, beides Metalle, die gut verfügbar sind, auch technologisch gut verfügbar sind.
Herr Fichtner, ich habe Ihnen mal eine Forschungsnachricht mitgebracht, und zwar: Schwedische Wissenschaftler haben kürzlich eine Batterie entwickelt mit einer Zinkanode und einem Verbundstoff aus Lignin und Kohlenstoff als Kathode. Und sie soll die bisherigen Probleme lösen und nach 8000 Lade- und Entladezyklen sogar noch 80% ihrer bisherigen Kapazität haben. Wie schätzen Sie das ein, diese Nachricht?
Ja, das ist schön. Was bei Zink immer auch eine Rolle spielt, ist die Bildung von Dendriten. Die bilden sich auch leicht auf der Zinkanode. Also offenbar haben die irgendwas getan, um das in den Griff zu bekommen. Lignin selber ist natürlich deshalb spannend. Das ist ein Naturstoff. Das ist in Holz verantwortlich für die Druckfestigkeit des Gewebes. Das ist also geht so ein Verbund ein mit der Zellulose in dem Holz. Und jetzt sage ich mal ein chemisches Wort: es besteht aus phenolischen Grundkörpern. Das heißt, da klickt beim Chemiker schon: Phenole, die kann man leicht oxidieren und die werden dann zu Chinonen. Ja, und das heißt, das sind also Ladungen im Austausch, die da gemacht werden können. Und deshalb kann man das auch als Speichermaterial für elektrochemische Speicher wie Batterien verwenden. Holz besteht zu 20-30% aus Lignin. Das ist ein Nebenprodukt der Holzindustrie oder Papierindustrie. Insofern ist es natürlich hochattraktiv. Es ist kein besonders wohl definierbares Material. Ja, das heißt, da gibt es also Schwankungsbreiten, je nachdem, wo das Holz herstammt und wie das verarbeitet worden ist. Aber wenn man das in eine robuste Umgebung bringt, glaube ich, ist das schon spannend. Ja, ich weiß es nicht, ob die Speicherkapazität jetzt wirklich so hoch ist. Da müsste ich jetzt mal nachschauen. Wahrscheinlich wird aber einiges durch die Tatsache, dass wir wieder eine Metallanode haben, durch das Zink aufgefangen. Und dann irgendwie ist das Gesamtsystem dann halt attraktiv.
Herr Fichtner, Herr Janek, herzlichen Dank für Ihre Expertise und Ihre Erklärung. Liebes Publikum, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Wir sehen oder hören uns wieder nächsten Sonntag. Ansonsten machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Geladen. Der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.